Die Generation Z, es hört sich immer so pauschal an, aber die Nachwuchsgeneration, die tickt einfach ganz anders als, sag ich jetzt mal, meine Generation, Generation vor mir. Und da würde ich mir wünschen, dass die Betriebe auch einfach ein bisschen individueller auf die jungen Menschen eingehen.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Herzlich willkommen zurück zum Drink Big Podcast. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit inspirierenden Macherinnen und Machern und möchte verstehen, was hat sie so zu erfolgreichen Persönlichkeiten gemacht? Wie bestreiten sie ihren Alltag? Welchen Herausforderungen müssen sie sich hier stellen? Was ist ihre Motivation, immer weiterzumachen? Und wo finden sie ihre Inspiration? Meine heutige Gästin ist eine wahre Macherin aus Ahrweiler. 2020 hat sie ihre eigene Agentur mit dem Namen Schreiben fürs Handwerk gegründet und seither einige Weichen für die Nachwuchssuche im Handwerk in ihrer Region erstellt. Darüber hinaus ist sie die erste Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk in Ahrweiler. Und was das alles mit einer kaputten Dusche und mit einem Besuch auf der Techniknacht zu tun hat und warum ihr Herz Handwerk schlägt, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Alexandra Willems.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich hier
sehr,
zu sein.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Darf ich dir zu Anfang einen Rodeos anbieten?
Ja, sehr gerne. Ich hätte gerne etwas Stilles.
Etwas Stilles. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft.
Ja, das ist richtig. Ich habe meine Erfahrung mit Prickelwasser gemacht und die möchte ich jetzt gerne nicht teilen.
Vielleicht können wir dann noch später nochmal drauf sprechen.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Köstlich.
Liebe Alex, dann erzähl uns doch noch mal kurz, wer du bist.
Genau, ich bin die Alex von Schreiben fürs Handwerk. Ich komme aus Sinzig und habe mein Unternehmen, wie du in der Ankündigung schon sagtest, 2020 im Oktober gegründet, obwohl ich nie in meinem Leben selbstständig sein wollte. Aber die Philosophie, die dahinter steckt und die Idee und der Wunsch und das Herzblut, hat mich dann doch in die Richtung, sage ich mal, gebracht, den Fuß in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich bin Unternehmerin, ich bin ehrenamtlich engagiert. Aktuell unterrichte ich auch sogar noch Kinder im Kinderturnen. Ja, mein Beruf hat viel mit Kommunikation zu tun, mit Sprechen. Wer bin ich privat? Privat bin ich sehr sportlich. Ich habe einen 2-jährigen Junghund, der mich auch ganz gut auf Trab hält. Und ich setze mich für den Nachwuchs, insbesondere im Handwerk, ein.
Ja, also du hast es schon sehr schön zusammengefasst. Und eigentlich gibt es über deinen beruflichen Werdegang, glaube ich, noch viel, viel mehr zu erzählen. Deswegen räumen wir das Feld vielleicht so ein bisschen von hinten auf. Du arbeitest seit über 20 Jahren auch noch für dasselbe Unternehmen. Oder hast über 20 Jahre jetzt bereits für dasselbe Unternehmen gearbeitet. Was macht für dich einen guten Arbeitgeber aus? Das ist ja eine lange Treue, die du da hast.
Ja, ein guter Arbeitgeber ist für mich ganz klar, die Mitarbeiter zu unterstützen. Die Möglichkeit zu bieten, sich stetig weiterzuentwickeln. Und wir sehen ja auch, der Wandel geht schneller voran, als wir uns umdrehen können. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man in einem großen Konzern arbeitet, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, sich neu auszurichten, sich den modernen Medien, den Neuerungen halt auch, sage ich mal, gegenüberzustellen und zu schauen, hey, das gefällt mir, hier möchte ich mich gerne weiterentwickeln, da möchte ich etwas mehr darüber erfahren und so halt auch zukunftssicher im Job zu bleiben. Und mein Credo ist ja, auf der Stelle treten gibt es nicht. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, das macht für mich einen guten Arbeitgeber aus, immer als Mitarbeiter gefördert zu werden. Gefördert zu werden, allerdings auch zu schauen, wie kann ich mein Familienleben, meine Arbeit miteinander kombinieren. Da darf ich ein ganz großes Lob auch an meinen aktuellen Arbeitgeber geben. Der es mir in der letzten Zeit sehr leicht gemacht hat, eben so einzelne Schwierigkeiten halt auch zu meistern. Weil das Leben ist ja immer so in Wellen und man darf ja auch hier und da Dinge erfahren, die man vielleicht weniger erfahren wollen würde. Und ein guter Arbeitgeber unterstützt eben auch da, dass wenn es im privaten Bereich mal zu einem Engpass kommt, dass man dann auch sagt, hey, wir sind hier da, das ist alles gut so, wie es ist.
Da würde ich direkt gerne eigentlich einsteigen wollen. Du hast ja deine Agentur Schreiben fürs Handwerk ins Leben gerufen.
Genau.
Erzähl uns noch mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, und dann würde ich gerne meine aufbauende Frage stellen.
Perfekt. Ja, das ist eigentlich recht einfach. Ich selber hatte das Bedürfnis, mein Bad ein bisschen zu modernisieren und brauchte eine neue Dusche. Das heißt, ich wollte von diesen Standard-Schiebetüren wollte ich weg und wollte alles aus Glas und dass es ein bisschen ordentlicher halt auch aussieht. Und mein SHK-Betrieb des Vertrauens hatte dann auch gesagt, ja, hey, das können wir machen, das ist super. Und dann kam dann der Termin. Zu dem Zeitpunkt war aber ein hoher Krankenstand und Mitarbeitermangel. Das hat sich dann mit meiner Dusche ein bisschen verzögert. Und jetzt ist es so bei mir, ich habe nur eine Dusche. Das war dann ein bisschen schwierig. Und dann durfte ich erstmal so völlig unbedarft selber erfahren, wie es ist, wenn man so völlig unvorbereitet den Fachkräftemangel mitbekommt und das im ersten Moment auch gar nicht versteht, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Und der Chef des Unternehmens rief mich dann an und dann haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten. Und er erklärte mir halt auch, wo die Knackpunkte sind. Und dann dachte ich so, okay, das ist schwierig. Wir parallel haben in unserer Abteilung fast parallel auch gesagt bekommen, ja, durch den demografischen Wandel werden wir in 4 bis 5 Jahren 40% der Mitarbeiter verlieren. Das bedeutet, sehr viel Fachkompetenz geht uns verloren. Wir müssen jetzt da halt auch entgegenwirken. Und da war schon so der Punkt, wo man über die Auswirkungen halt dann auch ganz konkret sprach. Und das zeigte sich dann eben auch in diesem Telefonat mit dem Handwerksbetrieb. Und dann ratterte es so ein bisschen bei mir. Und habe ich mir gedacht, das ist ja noch schwieriger. Was machen wir denn dann zukünftig, wenn es noch schlimmer wird? Was machen wir, wenn wir Elektro brauchen, wenn wir auch nochmal den Sanitär-, Heiz- und Klimahandwerker brauchen etc. pp.? Ja, und das wirkte dann so immer mehr nach. Und kurze Zeit später kam eben dann im November für mich die erste Nacht der Technik. Und dann sah ich so den Fortschritt im Handwerk und dachte so, warum wissen wir das eigentlich gar nicht? Zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja noch so als Normalsterblicher gesehen, der mit dem Handwerk so gar nicht mehr so viele Berührungspunkte hat. Und habe gesagt, das muss man doch zeigen, das muss man sehen, das muss man den Leuten einfach auch mal darstellen, weil es ja auch großartig ist, wie sich das entwickelt hat. Jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater hat dann auch nachher studiert. Und das war für mich überhaupt gar kein Thema bis dato, dass da irgendwo etwas im Argen liegen könnte. Ja, und dann wirkte und wirkte und wirkte es. Und dann wuchs die Idee immer weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber selbstständig sein will ich nicht. Aber es muss doch geholfen werden, weil ich kenne ja auch so Agenturpreise in dem Segment, wo ich denke, ja klar, die können nicht auf Social Media, das muss man sich auch leisten können, ne? So. Und wie will ein Einzelbetrieb denn dann, sage ich mal, die entsprechenden Agenturpreise bezahlen können? Ja, und es wuchs. Und dann sagte eine Freundin von mir, geh doch einfach, setz dich hin, überleg dir das mal in Ruhe, du hast eine unglaublich tolle Idee, das ist großartig, warum versuchst du es nicht einfach mal mit der Nebentätigkeit? Ja, dann habe ich mir meinen Rucksack geschnappt, bin 3 Tage auf den Arsteig gegangen, ohne Telefon, ohne Begleitung, ohne alles, habe mich in den Zug gesetzt, bin nach Blankenheim gefahren, habe dann vom Freilinger See den Fußmarsch bis nach Kreuzberg gemacht und auf diesen 3 Tagen oder in diesen 3 Tagen ist dann die komplette Unternehmensphilosophie entstanden, wie will ich sein, was will ich tun, welche Produkte möchte ich anbieten und wie will ich heißen. Ich habe mir Notizen gemacht, hab die wieder weggeklappt, bin abends auch früh schlafen gegangen, am nächsten Tag dann wieder und hab das erstmal wirken lassen. Ja, und am letzten Abend stand dann alles.
Warum war es dir so wichtig, dass du dafür deine Umgebung, dein gewohntes Umfeld verlassen hast?
Ich wollte frei im Kopf sein und ich bin schon immer so ein Mensch gewesen und bin es auch heute noch. Ich schöpfe in der Natur sehr viel Kraft. Das kann auch einfach nur bei mir unten an der A sein. Ich setze mich ans Ufer oder ich lege mich einfach ans Ufer, die Füße ins Wasser und lass einfach meinen gedankenfreien Lauf und dann kommen die besten Ideen.
Mhm. Ist die Natur auch das, was dir in der Freizeit dann Kraft zurückgibt?
Ja. Also es ist, mein Hund ist, glaube ich, nicht ohne Grund in mein Leben geplumpst. Ne? Der kam ja, sage ich mal, wie Kai aus der Kiste in mein Leben. Und das ist beispielsweise auch so wunderbar. Du gehst morgens früh, stehst lieber eine Stunde früher auf, gehst mit dem Hund noch eine Runde. Und für mich ist es auch so, dass ich beispielsweise den einen Job beende, schnapp mir den Hund, geh mit ihm eine Runde in die Natur, resette quasi meinen Geist und setz mich dann an mein Unternehmen, an den Rechner und arbeite dann quasi. Also für mich ist es ein sehr, sehr großer Kraftpol, ja. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen, auch wandern. Einfach in Stille, gar nicht mal mit Menschen, sondern nur alleine oder mit Hund. In Stille wandern ist wunderbar. Mhm. Und keine Ablenkung, kein Social Media, kein WhatsApp, gar nichts. Einfach runterfahren, das System und nur alles kommen lassen.
Und was hat dir den Mut gegeben, den Plan in die Tat umzusetzen?
Die Leidenschaft. Und das Bewusstsein, dass es genau das Richtige ist, was ich tun soll. Ich war so unglaublich davon überzeugt, dass das genau der richtige Platz ist, wo ich hingehöre. Und genau das meine Aufgabe ist und meine Mission ist, das voranzubringen.
Mhm, wie ist es dann weitergegangen?
Ja, Theorie und Praxis sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich bin grundsätzlich, ja, ich habe viel Wissen und gehe auch in der Theorie viel Wissen durch. Allerdings bin ich ein Fan davon, das auch in der Praxis zu verproben. Ich hatte den Vorteil, dass ich einen befreundeten Elektrobetrieb um Hilfe bitten durfte und habe gesagt, hey, ich habe hier Produkte, lass uns doch bitte mal alles so ein bisschen durchspielen. Und dann sagt er, ja, cool, machen wir. Und dann habe ich auch den Freigabeprozess, das Übersenden der Fotos und so. Das haben wir so mal alles durchgespielt, weil es hieß immer so, ja, du musst so einfach wie möglich bleiben. Mit Tools kann das Handwerk nicht so gut arbeiten. Outlook ist schon schwierig und dieses und jenes und hast du nicht gesehen. Puh, dachte ich. Dann haben wir so ganz einfach haben wir angefangen mit einer Word-Datei und Fotos und aber das war so unprofessionell, wo ich gedacht habe, so kannst du gar nicht arbeiten. Ich bin seit 20 Jahren, bin ich Digitalisierung gewöhnt und wir arbeiten schon seit 20 Jahren mit Tools beim Konzern. Und da dachte ich, nee, das kann es nicht sein, weil man merkte halt, wo da auch die Stolperstellen sind. Und ja, das war super. Wir haben dann feinjustiert und es hat auch Spaß gemacht. Ich bin dann auf mein Online-Tool halt umgeschwenkt. Ich arbeite mit einem Projektboard, so wie man das auch, ich weiß, es gibt so große Namen wie Trello, Kanban und dann gibt's Meistertask und ich war schon von Anfang an ein großer Fan davon und habe gesagt, so hier baue ich auf. Das ist so einfach und nicht so unübersichtlich wie andere Tools. Das ist intuitiv und darüber läuft der Abstimmungsprozess. Ja, und dann bin ich losgelaufen, habe erstmal gesagt, okay, ich muss ja auch erstmal Vertrauensarbeit leisten, das habe ich in den Gesprächen auch gemerkt, weil ich auch erst einmal mit Vorbehalten Agenturen gegenüber aufräumen durfte und habe gesagt, okay, dann hast du jetzt auch erstmal die Aufgabe zu sagen, hey, hier bin ich, das ist meine Mission, ich stehe dahinter und habe erstmal meinen Kanal aufgebaut und dort auch eine Community aufgebaut, die mich unterstützt hat. Ja, und so hat alles quasi angefangen.
Und wie war das Feedback am Anfang, also gerade vielleicht von den ersten Handwerksbetrieben, auf die du zugegangen bist, war da viel Skepsis noch? Was
ja.
Du gesagt, es war gegenüber Agenturen.
Ja, also es war sehr viel Skepsis, das kann ich gar nicht verleugnen, aber in den Gesprächen war es dann doch recht schnell offensichtlich, dass ich eben anders arbeite und ich glaube, das hebt mich auch so ein wenig ab, dass ich sage, mein Kunde bekommt immer nur das, was er braucht. Und ich höre dem Kunden zu. Und im Erstgespräch ist es so, dass ich auch Raum lasse, dem Kunden erstmal zu erzählen. Ich schaue mir im Vorfeld, schaue ich mir alles an, was vorhanden ist, bewerte das aber auch gar nicht, sondern lasse den Kunden erstmal erzählen, weil da steckt ja auch Arbeit drin, ne? Und gebe dem Kunden dann Hausaufgaben mit auf. Beispielsweise, warum denn er auf Social Media sein möchte, was seine Ziele sind, welche Botschaften er aussenden will, und was er vielleicht auch messen möchte, weil das ist ja das Wunderbare auch an Social Media. Erfolg kann dort gemessen werden. Und dann schauen wir uns das nochmal an und dann starten wir mit den ersten Schritten, nämlich mit den Ideen vom Kunden. Und ich begleite das dann. Ich bewerte es immer noch nicht, sondern ich leite an und sage, vielleicht können wir es auch so machen. Und das ist, glaube ich, eine meiner Stärken, die Menschen nicht zu demotivieren, zu sagen, ey, das funktioniert nur so, sondern wir finden immer einen Weg, wie wir das, was du mir gibst, einzubauen, damit es authentisch ist.
Ich habe mir nämlich eben die Frage gestellt, als du über deinen Arbeitgeber gesprochen hast und die positiven Seiten, warum du so gerne dort arbeitest. Nicht nur, dass es ja ein Unternehmen ist, was sich selbst mit Digitalisierung beschäftigt und du ja auch sagst, dass du seit über 20 Jahren eigentlich immer digital arbeitest, sondern dass du halt auch die Freiheit da bekommst, dass du dich weiterentwickeln darfst, dass es neue Projekte gibt. Und ich glaube, Das kann man durchaus so sagen, dass es viele Handwerksbetriebe gibt, die noch sehr traditionell arbeiten und auch sagen, das hat sich bewährt, daran sollten wir festhalten, das sollte so funktionieren. Kommst du da vielleicht nicht manchmal selbst irgendwie so in einen innerlichen Zwiespalt, dass du dir denkst, öffne dich doch bitte diesen ganzen neuen Sachen und nicht nur dem Thema Social Media, weil ihr führt ja schon ein Gespräch, das heißt, ein Stück weit ist ja diese Offenheit auch da, sondern man beobachtet ja dann vielleicht auch ganz viele andere Sachen in dem Betrieb, wo es einen dann irgendwie so in den Fingerspitzen kribbelt, wo man sagt, eigentlich würde ich diesen Menschen noch viel, viel mehr Denkanstöße geben wollen. Oder kannst du das dann zurücknehmen und sagen, es ist ja sein Business, nicht meins?
Ja, teils, teils. Ich schaue schon, wo ich Denkanstöße geben kann, denn Social Media ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Und Sichtbarkeit wird nicht ausschließlich über Social Media abgedeckt, sondern wir müssen crossmedial denken. Und da schaue ich halt eben auch. Ich gebe Anreize definitiv, aber auch nur bis zum gewissen Punkt, eben weil es nicht mein Business ist. Das ist beispielsweise auch ein schöner Punkt, da würde ich gerne auch gleich nochmal drauf gehen, in Bezug auf den Vorsitz beispielsweise, nämlich das Traditionelle mit dem Neuen verbinden, was gar nicht so einfach ist. Und wenn ein Mensch nicht loslassen kann, dann ist das aufgrund seiner Prägung oder auch der Tradition, aus der er halt auch stammt. Und dann kann man diesen Menschen nicht überzeugen, denn wenn er lieber nicht digital ist, dann ist das auch okay, wenn es für ihn und seinen Betrieb funktioniert. Ich glaube, die Offenheit darf schon auf der Seite gegeben sein, weil sonst wird man diesen Menschen niemals dahin leiten können. Weil es ist ein Stück weit nicht meine Aufgabe, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und auf der anderen Seite dann doch, wie das ist eine Gratwanderung. Und ich kann nur für meinen Bereich halt Anreize geben. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich liebe es, mit meinen Aktenordnern unterm Arm durch das Büro zu laufen und finde es ganz schrecklich, in der Cloud zu arbeiten, dann ist das völlig okay. Dann passt es für den Menschen, dann ist es authentisch. Wenn er aber dann gezwungen wird, irgendwo hinzuarbeiten, was er gar nicht will, dann wird es auch meistens gar nicht gut.
Du hast mir gerade schon eine schöne Überleitung geboten. Ich würde nämlich gerne auch auf Frauen im Handwerk zu sprechen kommen, was du da für Beobachtungen anstellst und auch dann darüber hinaus auf deine Tätigkeit als erste Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk.
Ja, ja, Frauen sind sehr, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, auf dem Vormarsch im Handwerk. Das hört sich vielleicht ein bisschen abgeklatscht an. Aber ich habe in meiner Community großartige Frauen kennenlernen, die mitten im Leben stehen, die den Handwerksbetrieb ihrer Eltern weiterführen. Ich tausche mich regelmäßig mit denen aus. Da ist auch schon mal ein Wochenende drin, wo wir uns dann irgendwo in einem Wellnesshotel treffen und sagen, wir gehen jetzt essen, wir machen uns ein schönes Wochenende und tauschen uns aus. Da sind Freundschaften entstanden. Und da werden Dinge erzählt, wo ich sage, oh ja, so Sachen wie, ja, kann ich mal bitte den Chef sprechen? Ja, der ist am Telefon, ne? Und auf der anderen Seite, die sind so unglaublich mitten im Handwerk und handeln das so großartig und sind auch mit einer Leidenschaft dabei, die wahnsinnig ist. Eine beispielsweise bekommt jetzt ihr zweites Kind und sie jongliert unglaublich gut mit Familie, Beruf und Unternehmen. Sie hat sogar noch einen Etsy-Shop, wo sie Handwerkskunst aus Glas halt eben auch noch nebenbei verkauft. Frauen im Handwerk sind sehr stark, ganz gleich, ob sie jetzt im Büro tätig sind und dem Mann den Rücken stärken, damit er quasi draußen auf der Baustelle ist, wobei das inzwischen weniger ist. In der Regel ist es inzwischen so, dass die Frauen selber den Betrieb leiten oder aber unterstützend halt zur Seite stehen. Ich sehe, dass da eine sehr starke Bewegung ist und sich die Frauen auch unterstützen gegenseitig in Bezug auf die Weiterentwicklung. Zu sagen, hey, wir wollen nicht stillstehen, wir wollen halt auch weitermachen und wir wollen uns ausbauen, auch im Betrieb. Das ist schon bemerkenswert, dass dann auch die Mitarbeiterin sagt, hey, cool, meine Chefin ist so ein großes Vorbild, so will ich später auch mal machen, ich will den Meister machen und dann eben auch einen eigenen Betrieb halt eröffnen. Und das ist schön zu sehen, dass diese Akzeptanz inzwischen auch da ist, auch in Betrieben, wo die Mitarbeiterin als Angestellte halt ist, also die Frau im Handwerk als Angestellte ist. Das durfte ich ja jetzt dann auch in einigen Praktika erleben im Handwerk. Ja, es ist wunderbar, dass das nicht mehr so ein Klischee ist, was hat eine Frau auf der Baustelle zu suchen oder so.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du bei den Unternehmerfrauen im Handwerk gelandet bist?
Als Einzelunternehmerin bist du alleine. Und es gibt nichts Schlimmeres, als nicht im Kollektiv zu sein. Und ich finde es immer großartig, sich auszutauschen, andere Meinungen zu hören, zu reflektieren, wie machen die anderen das. Und die Unternehmerfrauen ist ein Verein, der Ahrweiler Arbeitskreis besteht ja jetzt seit über 30 Jahren. Ich glaube, wir sind inzwischen im 32. Jahr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie lange dieser Verein schon Bestand hat. Und ich glaube, der Landesverband ist auch ein Stück weit länger halt eben aktiv. Und da steht ganz groß im Vordergrund, wir unterstützen und stärken uns und wir bilden uns weiter, damit wir die Betriebe halt auch voranbringen können. Und das finde ich einfach wunderbar, weil die Frau auch im Vordergrund steht. Ich bin kein Fan vom Gendern, aber manches Mal ist es schon so, dass wenn Frauen unter sich bleiben, sich mehr öffnen, als wenn es eine Mischkultur halt ist aus Männern und Frauen. Und das ist schön zu sehen, wie wir dann halt auch in Harmonie uns austauschen können und sagen können, hey, wo drückt da bei euch der Schuh? Bei uns ist es gerade aktuell so. Und es stärkt einfach. Es stärkt und es ist eine große Lernkurve und es bringt mich persönlich auch voran und entwickelt mich auch weiter im Umgang mit Menschen, als Unternehmerin, aber auch fachlich gesehen. Weil ich kann auch nicht alles abdecken. Ne? Ich meine, du kannst auf der einen Seite, Buchhaltung ist für mich ein absolutes Horrorthema. Ich mag keine Buchhaltung, ich muss sie aber machen, weil ich ja Einzelkämpfer bin und in dem Moment darf ich alles abdecken. Also ist es wunderbar, mir eben auch Eindrücke, Tipps und Tricks von Menschen zu holen, die tagtäglich Buchhaltung, Personalführung machen. Und dort kann ich mir unglaublich tolle Anreize holen. Mhm.
Was hast du seitdem vielleicht auch über dich persönlich nochmal gelernt, seit du dich selbstständig gemacht hast?
Ich habe über mich persönlich gelernt, auch mal mehr Nein sagen zu dürfen. Das ist ein großer Punkt. Ich glaube, dass gerade wenn man in der Dienstleistungsbranche tätig ist, man schnell dazu verfällt, ey, der Kunde ist König, das kriegst du auch noch irgendwie hin. Und ich durfte bisher lernen, dass es manchmal auch besser ist, Nein zu sagen, weil auch nicht alles miteinander kombinierbar ist. Und irgendwo hat jeder seine Grenze, habe auch ich meine Grenze und ich darf dem Kunden dann auch sagen, nein, das decke ich nicht ab oder beziehungsweise ich habe einen guten Kooperationspartner, der das abdecken kann oder meine Kapazitäten sind gerade erschöpft und dann hat der Sonntag eben auch einfach mal Freiraum, ne? Dass ich auch sage, auch ich muss ja Kraft schöpfen, um gut für meine Kunden da zu sein. Und das verliert sich so ein bisschen als Selbstständige am Anfang. Da kommt man mit der Zeit dann wieder hin.
Das ist wahrscheinlich so die anfängliche Euphorie und eben auch dieses, nennen wir es ruhig mal, Problem, das du erkannt hast und das du halt eben auch unbedingt lösen wolltest.
Genau. Da kommt natürlich auch hinzu, wenn du mit Herzblut und Leidenschaft im Beruf bist und das machst aus voller Überzeugung, dann fühlt es sich ja gar nicht wie Arbeit an. Ich habe gestern Abend noch geschmunzelt und habe gesagt, wo andere abends auf der Couch chillen, Netflix gucken oder keine Ahnung, Buch lesen, sitze ich am Rechner und bin überglücklich, bin total zufrieden. Und ich bin ja so ein Nachtarbeiter, ich liebe es bis in die Nacht zu schreiben. Und das ist schon ein Punkt, wo man auch drauf gucken darf, dass man es dann auch nicht übertreibt. Mhm. Na, man darf immer die goldene Mitte wählen.
Was sind denn bis jetzt deine schönsten Erfolge gewesen?
Die schönsten Erfolge, also jeder positive Schritt ist für mich ein Erfolg. Der schönste Schritt war aber in dem Moment, ich habe ja noch ein Ehrenamtprojekt, Unser Herz schlägt Ausbildung. Der schönste Moment war, als ich mit dem Projekt in die Kreishandwerkerschaft gegangen bin, habe das da vorgestellt und der Kreishandwerksmeister sagte, boah super, ich glaube dir, das unterstützen wir. Und nicht unterstützen jetzt im monetären Bereich, sondern dass die Betriebe angeschrieben wurden im Schulterschluss und gesagt wurde, hey, da kommt die Alex von Schreiben fürs Handwerk, die möchte gerne Azubis, Gesellinnen, Gesellen, Meister, Meisterinnen halt interviewen und Fragen stellen, warum es so toll ist, in diesem besagten Handwerk zu arbeiten. Und das war so für mich etwas, wo ich genau wusste, ja, du bist hier richtig. Auch ein wunderbarer Moment war der Podcast mit Christoph Krause beispielsweise in der Handwerkskammer Koblenz. Und natürlich nicht zu vergessen, der wunderbare Austausch mit der Ausbildungscoachin Claudia Wildermann von der Handwerkskammer Koblenz, die mich auch immer wieder mit Anreizen beschenkt, kann man schon fast sagen, um zu sagen, hey, hier ist ein Ausbildungsbetrieb, hast du vielleicht mal den Ausbildungsberuf schon ins Auge gefasst und wo ich dann auch hinfahren kann und entsprechend Fotos mache für den Kanal und natürlich die erste Messe bei der BBS, wo ich mit meinem Stand Unser Herz schlägt Ausbildung halt präsent war und das jetzt schon dreimal hintereinander bei den Azubi-Messen. Das ist dann so ein Moment, wo du sagst, ja, genau das. Mhm. Ehrenamt und Agentur miteinander kombinieren.
Kannst du mittlerweile auf dem Markt schon Entwicklungen feststellen? Konnte da schon mehr Begeisterung geschürt werden? Welches Feedback gibt es da vielleicht auch von Betrieben, mit denen du schon zusammengearbeitet hast?
Ja, die Aufmerksamkeit ist definitiv da. Ich darf auch schon durch Kunden erfahren, dass sie den ein oder anderen Azubi halt auch gewinnen konnten oder auch Mitarbeiter gewinnen konnten, weil wir da zielgruppengerecht auch unterwegs sind. Und es ist natürlich nicht unbedingt leicht, das ist gar keine Frage, es ist immer noch ein Kraftakt, würde ich nicht sagen. Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Ich kann da schon positive Veränderungen verzeichnen. Allerdings in kleinen Schritten. Aber die kleinen Schritte sind das, was nachher das Ziel halt auch eben erreicht, ne?
Mhm. Siehst du noch andere Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt in dem Bezug, an denen man vielleicht arbeiten müsste oder könnte?
Ja, also das definitiv. Die Generation Z, das hört sich immer so pauschal an, aber die Nachwuchsgeneration, die tickt einfach ganz anders als, sag ich jetzt mal, meine Generation, Generation vor mir. Und da würde ich mir wünschen, dass die Betriebe auch einfach ein bisschen individueller auf die jungen Menschen eingehen. Und das darf noch ein bisschen wachsen.
Mhm. Das ist ein sehr schöner Ansatz.
Ja.
Weil oftmals hört man es ja eigentlich genau gegenteilig, dass die, nennen wir es nochmal, traditionsbewussten Unternehmen eher schimpfen und sich dem gegenüber verschließen und erwarten, dass da eine Anpassungsfähigkeit vorherrscht. Aber nur auf einer Seite. Also dieses Aufeinanderzugehen, das geht ganz oft irgendwie, glaube ich, verloren. Und deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr schön.
Das ist auch das Thema der Haltung, ne? Da hat ein Change stattgefunden. Wir bewegen uns nicht mehr in einem Zeitalter, wo auf eine Stelle 30 Bewerbungen kamen, der Betrieb sich dann den Besten raussuchen konnte und alle anderen haben bestenfalls eine Absage bekommen. In der Regel war es auch so, dass man gar keine Absage gekriegt hat. Die Zeiten sind vorbei, Punkt. Mhm. Ich habe jetzt die Möglichkeit als Betrieb zu sagen, ich verändere meine Haltung dem Ganzen gegenüber und ich öffne mich und schaue mal, wie es in meinem Betrieb aussieht. Eine der wichtigsten Fragen an meine Kunden ist, warum würdest du gerne in deinem Betrieb arbeiten wollen? Und das ist eine unschlagbare Frage, die einen Denkanstoß bringt, wo die Leute erstmal sagen, so, okay. Ja, denk mal in Ruhe nach. Mhm. Und genau das ist es. Wenn ich gerne in meinem Betrieb arbeiten möchte, dann wollen das andere auch. Und dahin darf ich mich verändern. Und die Erwartung zu haben, dass andere sich mir anpassen, funktioniert nicht. Mhm. Da darf man sich, wenn, in der Mitte treffen oder aber auch sagen, hey, ich muss jetzt auch mal etwas in meinem Unternehmen ändern. Ich muss meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen, damit die nach außen hin tragen, wie cool es ist. Und ich sehe das bei unglaublich tollen Betrieben, wie super das funktioniert.
Ich möchte mal kurz zusammenfassen, worüber wir schon gesprochen haben. Du hast eine Haupttätigkeit, du hast ein erfolgreiches Nebengewerbe angemeldet, du bist erste Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk, du begleitest ein ehrenamtliches Projekt und du hast in unserem Pre-Talk vorhin auch noch erzählt, dass du in deiner Freizeit eine Kinderturngruppe trainierst. Ich weiß nicht, ob dein Tag mehr Stunden hat als meiner. Ich bezweifle es. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Hast du Routinen, die dir dabei helfen? Ist das einfach alles die pure Leidenschaft? Wie funktioniert das?
Genau, es ist manches Mal nicht so einfach, gar keine Frage. Und das eine oder andere wird jetzt auch gerade nochmal überdacht, was sich verändern kann. Beispielsweise, dass ich beim Kinderturnen als Springer eingesetzt werde und das nicht mehr so regelmäßig mache wie bisher. Ja, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Das hilft mir halt eben auch, die Phasen zu meistern. Es gibt Peaks, wo ich dann denke, so puh, jetzt darf es auch mal wieder ein bisschen weniger werden. Aber in der Tat, der Tag hat auch nur für mich 24 Stunden. Davon schlafe ich auch gerne mal 8 Stunden. Und da sitze ich gerade dran und überdenke das Konzept, schaue mir meine Produkte nochmal genau an, schaue mir meinen Tagesablauf nochmal genau an und schaue mir auch das an, was, sage ich mal, vielleicht verändert werden darf oder vielleicht auch zugunsten eines anderen Ehrenamtsprojekts geskippt werden darf. Das muss man einfach mal schauen und das wird sich so ein bisschen jetzt in der nächsten Zeit herauskristallisieren. Ich bin immer so ein Fan davon, alles unter einen Hut bringen zu können. Und bis jetzt hat es wunderbar geklappt. Und ich bin mir sicher, dass es immer auf irgendeine Weise machbar ist. Mhm. Denn wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg.
Dann lass uns doch mal so ein kleines Gedankenexperiment zusammen machen. Wir haben Montagabend und wir haben heute so einen richtig klischeehaften Montag gehabt. Das war wie im schlechten Film. Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Du musstest dich mit unfreundlichen Menschen auseinandersetzen. Und ja, der Tag war einfach nicht so, wie du ihn dir gewünscht hättest. Was jetzt?
Ich reflektiere den Tag in der Meditation. Ich setze mich hin und meditiere erstmal, um mich selber auch runterzubringen. Eine andere Möglichkeit ist es auch immer nach Lust und Laune, dass ich ganz laut Musik höre. Oder aber auch ein guter Spaziergang in der Natur. Dann reflektiere ich während des Spaziergangs nochmal so den Tag, gucke, was da passiert ist, schaue für mich, was ich daraus mitnehmen kann, wie ich beispielsweise zukünftig vielleicht in Situationen anders reagieren kann, was ich daraus lernen kann, wie ich mich daraus auch weiterentwickeln kann. Denn jeder schlechte Tag hat auch immer wieder eine gute Grundlage, um es besser zu machen. Und ja, am Ende des Tages sage ich immer Danke für die Erfahrung.
Mhm. Ist das auch deine Motivation?
Das ist meine Motivation, auf jeden Fall, ja.
Lieber Alex, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich muss das erstmal alles noch so ein bisschen sacken lassen, weil ich sehr, sehr viel gerade von dir mitgenommen habe, sehr viele interessante Impulse bekommen habe, deine Denkweise auch ganz toll fand, das habe ich dir ja gerade auch schon gesagt, um da Brücken zu bauen. Bevor ich dich entlasse, würde ich dich aber noch einer kleinen Schnellfragerunde unterziehen. Da muss jeder einmal durch.
Okay.
Und wenn du bereit bist, dann starten wir sehr gerne.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Oh, Landleben.
Sommer oder Winter?
Herbst.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Ganz schwierig, beides.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Träumer oder Realist?
Eine Mischung aus beidem.
Chaos oder Ordnung?
Chaos im Kopf, Ordnung im Außen.
Karneval oder Après-Ski?
Karneval.
Hunde oder Katzen?
Hunde.
Was ist typisch Alex?
Typisch Alex. Positiv. Und eine Macherin. Es geht nicht, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung.
Dann setzen wir da einen Punkt. Vielen Dank.
Gerne. Danke dir.
Wenn ich an das Gespräch mit Alex denke, dann bleibt mir vor allem ihre Leidenschaft im Gedächtnis und ihre Motivation und einfach diese Herausforderung, die sie erkannt hat und zu ihrer gemacht hat und einfach ja mit voller Leidenschaft da reingegangen ist, sich ganz strukturiert trotzdem einen Plan gemacht hat, gesagt hat, wenn ich es mache, dann möchte ich es richtig machen und nicht nach dem Motto, planlos geht der Plan los. Ja, dass man sich einfach diesen Sachen annimmt und nicht sagt, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das machen soll und ach, mal gucken, sondern nee, wirklich bewusst die Auszeit nehmen. Wenn man eine Leidenschaft erkannt hat oder etwas erkannt hat, woran man arbeiten möchte, da dann auch reinzugehen. Was ich cool fand, war der Ansatz, dass Alex sich komplett rausgenommen hat und gesagt hat, ich mache das jetzt richtig und ich möchte da nicht von äußeren Faktoren beeinflusst werden. Ich möchte nicht, dass mir da jemand reinredet. Ich möchte auch nicht abgelenkt werden von meinem Handy oder von anderen äußeren Einflüssen. Und ich glaube, wir sind viel zu oft, ohne dass wir es merken, beeinflusst von unserer sozialen Umwelt meistens dann auch. Und ja, ich glaube, wenn etwas gut werden soll und wir auch dahinter stehen wollen, dann sollten wir vielleicht viel, viel mehr auf uns selber hören und auf das, was wir tatsächlich wollen.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.